In der heutigen Ausgabe unseres Podcast «Gango Lose» rede ich mit Martin Kost von der Online-Marketing-Agentur standout.ch über...
Über das Buch, das ich hier mitgebracht habe, das heisst «Überzeugen im Web». Es geht darum, wie dass man Kunden dazu bringt, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen. Wir reden über die Methoden, die dahinter steckt und wie man die auch in der Praxis kann anwenden kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango Lose». Der Podcast findest du immer auf deiner Lieblingspodcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube und neu auch auf Spotify. Kann man ja jetzt auch dort mit Video aufladen. Wenn du den Podcast mit Video schaust, dann siehst du, dass ich heute nicht alleine bin. Wieso ich von mir sitzt ein Gast. Hallo, wer bist
du? Hallo Nicolas, ich bin der Martin. Danke, dass ich da sein darf. Ich glaube, ich bin hier wegen dem Buch hier, das ich darf vorstellen darf. Das heisst «Überzeugen im Web». Ja, genau.
Kannst du noch einen Satz sagen, um was geht es im Buch «Überzeugen im Web»?
In diesem Buch geht es darum, was es alles braucht, damit sich Kunden so weit können überzeugen von einer Dienstleistung, dass sie nachher mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen. Und zwar sind ja das meistens wenn wir jetzt von Dienstleistungen oder so ein bisschen von High-Involvement-Prozess reden, also so von ein bisschen grösseren Produkten, wo man nicht einfach wie eine Schokoriegel so nebenbei an der Kasse noch mitnimmt, sondern wir reden da wirklich von Dienstleistungen oder so B2B-Sachen oder eigentlich einfach alles, wo die Unternehmen zuerst einmal darauf angewiesen sind, dass sich Kunden bei ihnen melden. Oder? Also die Lead-Generierungsgeschichten, dort, wo nachher Kunden melden sich und nachher startet ein Verkaufsprozess mit einem Aussendienstmitarbeiter. Also, wenn wir von diesem Prozess reden, dann ist es ja so, dass man eben darauf angewiesen ist, dass sich Kunden melden. Und das passiert natürlich heute alles online. Und um diesen Prozess geht es. Was braucht es alles, damit das passiert? Und es passiert eigentlich darauf, dass es eben nicht nur etwas braucht. Es reicht nicht, wenn du zum Beispiel einfach eine gute Nutzerkommunikation hast und den Nutzen von deinem Angebot gut kannst erklären. Das braucht es zwar, aber es gibt noch andere Sachen, die genauso wichtig sind. Also es ist so wie ein Entscheidungsprozess auf mehreren Ebenen. Und die eine Ebene ist eben so die Nutzenebene zum Beispiel. Aber es muss auch etwas auf der Beziehungsebene passieren. Also du musst musst das auch online schon schaffen, dass irgendwie kannst Sympathie erzeugen. Sonst die Nutzenebene allein gelangt nicht. Gleichzeitig braucht es zum Beispiel auch noch die Vertrauensebene. Also du musst irgendwie Vertrauen aufbauen. Du musst auch, es findet immer so einen Vergleich statt. Weißt? Es ist immer, man hat ja meistens mehrere Möglichkeiten, wo man könnte Kontakt aufnehmen, also mit verschiedenen Unternehmen. Und hast ja nicht Lust, mit 10 Unternehmen irgendwie da in ein Gespräch gehen und dich dem Verkaufsdruck aussetzen. Also findet immer ein Vergleichprozess statt. Und dort musst du auch mit deinen USPs irgendwie können den Vergleich bestehen. Dann gibt es noch die Ebene von der Einwandbehandlung. Im Verkauf kennt man das. Oder? Dann ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute mit den Einwänden kommen. Weil das heisst, sie setzen sich schon damit ernsthaft. haben sie schon ein bisschen gedacht, okay, wenn ich jetzt kaufe, was bedeutet das? Und dann kommen die Einwände. Und ja, Verkäufer kennen das natürlich und die haben ihre Einwandbehandlungslisten, oder? Die wissen genau, wenn der Einwand kommt, dann kann ich das sagen. Und online hast du die Möglichkeit nicht, oder? Er formuliert die Frage ja gar nicht, aber trotzdem sind die Einwände da. Und jetzt musst du eine Möglichkeit finden, wie du die halt selber kannst aufgreifen oder irgendwie indirekt zu entkräften. Das ist noch so die Ebene von der Einwandsbehandlung, die auch sehr wichtig ist, auch eigentlich immer eine gewisse Rolle spielt. Und dann gibt es noch die sechste Ebene. Das ist die, wo, wenn du das alles gemacht hast und auf diesen fünf Ebenen überall überzeugt hast, aber es du nicht schaffst, den Kunden irgendwie zu aktivieren, ihm sagen, und hey, jetzt musst du im Fall handeln, jetzt musst du da drauf klicken und das Formular ausfüllen. Das braucht es einfach auch noch, oder? Mhm. So die Handlungsebene. Und ja, es sind eigentlich immer alle Ebenen gleichzeitig. Man kann sich so vorstellen, es ist wie eine Tür, die sechs Schlösser hat. Wenn du drei aufschließt, ist es noch so schnell und noch so gut, dass nicht die Tür genau, bleibt zu. Oder? Mhm. Sie geht erst auf, wenn alle sechs Schlösser offen sind. Ja.
Das ist eine mega schöne Zusammenfassung. Wir gehen dort nachher noch viel tiefer drauf ein und versuchen herauszufinden, warum das dass du in der Lage bist, Tipps zu geben in diesem Bereich. Also was, inwiefern dass du dort Experte bist, um das zu machen. Und das machen wir nachher sehr ausführlich. Zuerst würde ich aber von dir noch deinen Tipp haben, den du mitgenommen hast, den du vorhin gesagt hast. Das hat mich auch wundern genommen, dass du gesagt hast, du hast dir überlegt. Ah nein, das hast du ja nur im Soundcheck gemacht. Das wusste ich noch gar nicht. Das hast du mir vorhin im Soundcheck erzählt, dass du dir noch überlegt hast, was du für einen Tipp mitbringst. Du hast ein Buch gelesen.
Genau, ich habe gerade das Buch gelesen, das heisst «Breathe» von James Nestor, ist der Autor. Und da geht es also um Atemtechniken. Und es ist noch lustig, das Buch hat mir schon mal jemand empfohlen, vor einem halben Jahr. Und dann habe ich so gefunden, ja nein, also jetzt noch, weißt jetzt auch noch das Atmen optimieren, das schießt mir jetzt wirklich an, ja. Oder? So Ernährung, Sport und irgendwie Schaffen ist alles durch optimiert und Schnaufen ist so jetzt wirklich noch so also das Natürlichste, das Einfachste, das Simpelste, das kann jedes Kind, wenn es gerade auf die Welt kommt, jetzt muss ich mich nicht noch mit damit auseinandersetzen, wie man richtig schnaufen. Da habe ich wirklich keinen Bock.
Aber
mehrmals bin ich wieder zu dem Thema, hat einfach immer wieder Schnittstellen gegeben mit so verschiedenen Atemtechniken. Und wo so das dritte oder das vierte Mal das Buch dann, so der Name von dem Buch gefallen ist, habe ich gedacht, okay, jetzt lade ich es runter und lese mal ein bisschen rein. Und jetzt bin ich wirklich ein riesen Fan davon.
Schnaufst du denn jetzt anders?
Ja, ich übe. Es ist ja, oder man tut ja nicht so bewusst schnaufen, das passiert ja unbewusst. Aber wenn man so Atemübungen macht, dann kann man, ist das so wie ein Training, wo nachher all die Atmung im Alltag ein bisschen entspannen sollte. Und der grosse Vorteil ist, also es hat verschiedene Effekte, aber eigentlich, jetzt für mich der grosse Vorteil ist schon so ein bisschen Stressreduktion. Halt im Bürojob und je nachdem, je nach Situation ist halt schon, ist man den ganzen Tag ein bisschen unter Druck und mich tut es wirklich auch ein bisschen mit zunehmendem Alter. Fällt es mir immer ein bisschen schwieriger, einfach abzuschalten, oben runterzukommen. Das hat einfach immer ein bisschen zäher. Und mich tut es mit diesen Atemübungen, das hilft wirklich mega fest.
Es erstaunt mich jetzt, dass du sagst, mit dem zunehmenden Alter, falls der schwerer, ich habe jetzt immer das Gefühl, ich persönlich werde eher gelassener, je älter ich werde. Und mir fällt es viel einfacher, abzuschalten. Ehrlich? Ist jetzt spannend, dass das bei dir gerade umgekehrt ist. Ja.
Okay, nein, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es nicht bei allen gleich. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich den Job jetzt seit 12 Jahren bald mache und also seit 12 Jahren selbstständig oder Inhaber von einer Agentur. Und vielleicht hat sich auch dort gewisse Sachen ein bisschen eingebrannt. Mhm. Das könnte auch sein. Wo lang gut gegangen ist, kein Problem war und irgendwann ist es dann wie ein bisschen hat sich dann einfach wie ein bisschen eingebrannt und ein bisschen festgehockt, sozusagen. Ja.
Ist ja spannend, wie das Atmen, mein erster Impuls ist auch, ich denke mir, mit 4 Milliarden Jahren Evolution wird mein Körper wohl wissen, wie er am besten schnauft. Genau. Oder so. Das ist mein erster Impuls. Und dann weiss ich aber, ich spiele Tennis und ich höre viel, dass es gerade so in den Pausen zwischen all zwei Games, wenn du kurz 10 Minuten hocken kannst, dass du dort auch extrem viel rausholen könntest. Mit Meditieren habe ich schon gehört, einfach eine kurze Meditationsübung und denke, Atmen geht ein bisschen in ein Ähnliches, dass man nicht einfach schnell runterfährt und schnell eine Atemübung macht und dann durch das kann profitieren. Und durch das habe ich mir jetzt gerade überlegt, wäre es vielleicht noch etwas, wo ich könnte mein Tennisspiel noch optimieren, dass man doch noch in die ATP 100 lenkt.
Ja, wer weiß. Also gerade im Sport wird wirklich auch, ist das, glaube ich, wirklich ein Thema, wo mehr und mehr Sportler, auch Leistungssportler drauf setzen. Und vielleicht noch lustig eben mit diesen Milliarden Jahren Evolution und so. Das stimmt natürlich, das ist natürlich alles perfekt durchoptimiert, aber halt nicht unbedingt für unsere Bürojobs, gell? Mhm. Das ist halt optimiert für so ein natürlicheres Leben und nicht unbedingt auf konstanten Druck ausgerichtet. Oder wir schnaufen anders, wenn wir unter Druck sind. Dann schnaufen wir schneller, mehr in der Brust, mehr so ein die Stressatmung. Mhm. Und die ist gut, wenn du so vor dem Tiger musst davon springen oder und so. Das ist das Richtige dann. Aber für kurze Stresssituationen ist das super. Wenn du jetzt aber das den ganzen Tag machst, dann ist das eben nicht so gut. Also nicht so gut, dass du einfach dann... Du bist dann immer so in einem angeregten Zustand. Und um wieder ein bisschen oben runterzukommen, brauchst du eben eine langsamere, tiefere Atmung mit weniger Luftvolumen. Das bringt dich dann mehr wieder in den entspannten Modus.
Das klingt spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage, die aber gerade als Überleitung in den nächsten Abschnitt rein dient. Liesest du dann viel auch noch so Sachbücher in deiner Freizeit? Oder bist du auch einer, der mal einen Roman liest? Oder kommt das bei dir nicht so oft vor? Und du hast gesagt, runtergeladen, also du liest es auf einem Tolino oder Ähnlichem und nicht
genau, in Buchform. Ich lese sehr viel auf dem Kindle. Lustig, der Zusammenhang ist noch, seht ihr jetzt eben die Atemübung machen, lese ich weniger, weil ich habe auch vor dem Einschlafen aber nicht so können, abschalten mhm. und ich habe müssen lesen. Also ich habe nicht können einfach den Tag abschließen und jetzt bin ich ein bisschen entspannter, jetzt geht es ein bisschen besser. Aber ja, ich lese beides sehr viel. Also ich lese sehr viel Fachbücher, einfach je nach Interesse, so rund ums Thema Online-Marketing, Marketing allgemein. Manchmal auch Marketing-Psychologie und halt all so Sachen, die da drin eingeflossen sind. Aber jetzt so zum Einschlafen, so dürfen es ruhig auch ganz, so die Krimireihen, wo immer alles gleich aufgebaut ist und so. Das hat so auch so eine schön beruhigende Wirkung.
Ich lese... Zeitlang hatte ich auch eigentlich immer das Gefühl, ich müsse auch mein Lesen optimieren. Und darum habe ich auch dort viele so Sachbücher gelesen, dann häufig, aber auch Sachen, die eher so ein bisschen gesellschaftlicher Natur sind und weniger dann mit meinem damaligen Job als Lehrer zu tun können. Also, ich habe nicht noch ein Pädagogikbuch gelesen am Abend, das schon nicht, aber ich wollte mich noch ein bisschen weiterbilden. Jetzt bin ich dort aber auch wieder ein bisschen weggekommen. Und jetzt lese ich dann auch einfach gerne irgendeinen Krimi am Abend ein paar Seiten, bevor ich einschlafe. Und dann. Ja. Das mache ich auf dem Tolino. Und Sachbücher, die muss ich als Buch lesen, weil ich muss können markieren drin und Notizen machen. Und ich kann nicht Sachbücher auf dem Kindle oder Tolino oder was auch immer denn du hast, lesen, weil ich immer das Gefühl, ich muss doch irgendwie können Notizen machen und das reinschreiben.
Also, was du kannst machen auf dem Kindle, du kannst markieren oder? Ja. Und dann kannst du die Notizen auch exportieren und so.
Machst du das?
Aber das mache ich manchmal. Mhm. Aber ich habe schon auch gerne Papierbücher. Aber ja, der Kindle hat halt wirklich den Vorteil, am Abend im Bett, wenn eine Partnerin zum Beispiel schlafen will, du kannst auch nicht leicht
lesen. Genau, das ist das Gleiche. wenn wir es vom Buch haben und ich habe vorher da, man hört das jetzt, durch dein Buch durchgeblättert. Ich habe gelesen, ich bin jetzt Seite 50 von, wie viel sind es?
Das weiss ich jetzt im Moment.
159, also ein Drittel habe ich gelesen, wobei der letzte ist ja wahrscheinlich dann einfach noch Anhang, oder? Ah, oh, nein. Literaturverzeichnis sind 10 Seiten. Ich bin Seite 50 und ich habe dir vorher im Vorgespräch schon gesagt, ich habe schon ein paar Sachen können daraus herausnehmen für mich. Bin auch gespannt, was hinterkommt. Wieso schreibt man ein Buch?
Ja, das ist eine gute Frage. Wieso schreibt man ein Buch? Also einerseits ist es wirklich ein Thema, wo mich schon mega lang, mega fest interessiert. Da haben sie also ein paar Erfahrungen gemacht, habe ich ein bisschen beschrieben im Buch, kannst du es nachher noch erzählen. Aber warum hockt man rein und schreibt das Buch? Es braucht ja viel Zeit, oder? Und irgendwie ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen eine Art Traum gewesen, mal ein Buch geschrieben zu haben, so irgendwie. Und dann, es ist jetzt auch über die letzten sechs Jahre eigentlich entstanden. Und eigentlich hatte ich auch ein bisschen Zeit gehabt, oder habe ich so gesehen, mal, hey, jetzt ist eigentlich das mit den Agenturen so aufgestellt, dass ich mich auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Und dann bin ich mal 3 Wochen auf Brasilien gegangen, bin dort einfach eines am Tag kurz schnell surfen und den Rest des Tages bin ich wirklich dort in dem Zimmer gehockt und habe geschrieben. Und dann hatte ich schon etwa die Hälfte vom Buch gehabt.
Es braucht noch viel Disziplin, wenn man dann in Brasilien ist und dann in dem Zimmer hockt und schreibt.
Ja, irgendwie ist das dort noch gegangen. Es hat mir dann schon auch ein bisschen den Ärmel reingezogen. Und irgendwie bin ich dort recht in Schreibflow reingekommen. Und das ist eigentlich wirklich noch eine coole Erfahrung gesehen. Ja.
Und also ist das so ein bisschen wie andere sagen, ich wollte mal noch den Marathon gerannt sein bis weiß auch nicht, 50 und du hast gesagt, ich wollte einfach mal noch ein Buch geschrieben haben, bevor ich...
Ich glaube, das ist noch gut. Ich glaube, es geht genau etwas in die Richtung. Irgendwie habe ich glaube schon mal das Gefühl gehabt, das wäre doch geil, mal ein Buch geschrieben zu haben. Das ist so ein bisschen der eine Teil, aber natürlich... ist es wirklich auch so, dass das Thema, also ich finde das mega wichtig, oder? Ich arbeite in einer Online-Marketing-Agentur, wir helfen den Kunden, eigentlich einen User auf ihre Webseite zu bringen, mit Google Ads, Social Media Advertising und so weiter. Und das ist ja etwas, das wird ja viel gemacht, da sind die Unternehmen auch bereit zu investieren. Das ist so gängige Marketingpraxis. Aber nachher, was passiert jetzt mit dem Traffic? Das wird einfach sehr stiefmütterlich behandelt. Oder? Dann gibt es so die Webseiten, die irgendwie entstanden sind. So ein bisschen Kompromiss zwischen den verschiedenen Ansprechpartnern. Jeder ein bisschen sagen, was irgendwie drin soll. Und das ist oft nicht so wahnsinnig strategisch. Und daraus gibt es halt wirklich, wird eigentlich viel Ressourcen, wird ein bisschen verschwendet, oder? Also man viel rein investiert, dass der Traffic auf die Seite kommt. Aber was dort nachher passiert, ist dann ein bisschen Glückssache. Und dann habe ich eben auch ein bisschen geschaut, was gibt es überhaupt für Literatur in diesem Thema, was mich schon immer interessiert hat. Und dann habe ich einfach so gefunden, hey, es gibt schon so ein bisschen, Conversion-Optimierung für E-Commerce zum Beispiel. Es gibt auch so über Lead-Generierung gibt's Bücher, aber die sind mehr so, die beschreiben so den Prozess, oder? Also was kann man alles machen? Aber eigentlich nie nicht so richtig, wie macht man es? Weißt du, so die Inhalte, wie findet man denn die richtigen Inhalte und so? Das habe ich wirklich einfach so gesehen, hey, das braucht einfach noch ein Buch zu diesem Thema. Das irgendwie habe ich es einfach nicht gefunden. Vielleicht gibt es mittlerweile noch andere Bücher, kann schon sehen, die nicht gratis sind, das einzige. Aber dort habe ich es einfach nicht gefunden. Und dann gefunden, das braucht es. Das ist wirklich etwas, wo vielen Leuten könnte helfen.
Und noch schnell eine praktische Frage. Wenn jetzt auch jemand anders noch den Traum hat, zum das Buch zu machen, wie vertreibt man denn das nachher schlussendlich? Ich meine, ein Buch, der Traum von einem Buch zu schreiben, das haben wahrscheinlich noch viele oder so, aber dann muss es ja dann auch, wenn es druckt, also erstens muss es irgendwo noch drucken, das würde mich auch noch interessieren. Und dann, wie bringst du das unter die Leute?
Also, welcher Verlag? Das ist, es gibt ja so zwei Wege, oder? Ganz klassisch, über den Verlag, das ist relativ teuer. Also, wenn du jetzt nicht jemanden kannst davon überzeugen, dass das der nächste Bestseller vom Jahr wird, dann musst du recht viel zahlen für das. Mhm. Das ist nicht so, dass du das kannst sagen, ich habe das geschrieben, zahlt ihr mich jetzt für das? Und das läuft leider umgekehrt. Heute gibt es aber sehr, sehr gute so, andere Wege. Eigentlich ein Selbstverlag, aber das ist alles gemanagt. Oder gibt es so Services, wo, ja, wo die handeln das. Also das musst du natürlich auch zahlen, aber das ist dann nicht so teuer. Und die übernehmen dann alles von, weißt du, das sind wie heisst das, die ISBN-Nummern. Dass das nachher auch auf Amazon und überall, wo eigentlich das, ist das System reinkommt, das kannst du eigentlich jeder Buchhaltung dann bestellen, in eine Buchhandlung, nicht Buchhaltung, kann man es bestellen und so. Also das ist heute nicht mehr so schwierig. Und da gibt es so Services, das kostet nicht so wahnsinnig viel. Und es ist wirklich sehr, sehr viel einfacher geworden als früher.
Cool. Können wir doch auf den Inhalt sprechen. Interessiert mich natürlich auch. Ich bin ja jetzt eigentlich wie ein super Beispiel als ein möglicher Interessenten, wenn es um den Inhalt geht oder wenn ich mich von dir beraten lasse. Wir haben eine Dienstleistung, die wir anbieten. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute, wenn sie auf unsere Webseite kommen, nachher bei uns dann auch im besten Fall mit uns zusammen ein Videoprojekt umsetzen wollen. Und du hast vorhin gesagt, das habe ich mir eigentlich noch überlegt, oder ich hole noch schnell aus, weil wir sind tatsächlich dran, neue Webseiten zu gestalten. Also das Buch kommt eigentlich gerade zum richtigen Zeitpunkt. Gerade letzte oder vorletzte Woche hat der Fadri, der macht dann das bei uns, gesagt, hey, wir brauchen wieder eine neue Webseite. Und die alte ist eben gar noch nicht so alt, die ist erst 2 Jahre alt, aber die wieder ein bisschen umgestalten. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist gut, aber warte noch schnell den Podcast ab. Weil dann gibt es vielleicht neue Inputs für dich, was du dort alles musst berücksichtigen. Klammern zu. Wenn die Leute auf unserer Webseite sind, nach dieser Anleitung, im Optimalfall schliessen sie nachher mit uns den Deal ab. Oder? Das setzt aber voraus, dass sie schon auf der Webseite sind. Und ich finde, dort ist dann häufig die Schwierigkeit, die Leute überhaupt auf unsere Webseite zu bringen. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen zu brainstormen und so und haben gemerkt, also es ist sicher eine mega gute Hilfe, aber es hat mir auch ein bisschen aufgezeigt, man muss so viele Sachen beachten. Es ist schon noch aufwendig. Und ich wollte ja eigentlich nur, ich wollte nur ein Video machen. Und es ist so viel Aufwand. Was entgegnest du da, um die Leute zu sagen, es soll nicht entmutigend sein, sondern befähigend, wenn man das Buch liest, um sich befähigt zu fühlen oder motiviert zu fühlen, nachher das umzusetzen?
Ja, also grundsätzlich, du kannst das eigentlich in einer sehr, sehr abgespeckten Version relativ pragmatisch angehen. Oder? Es hat so Checklisten drin. Du kannst zum Beispiel mal deinen Plan für die neue Webseite nehmen. Und dann machst du so einen Check. Oder? Du gehst die Checkliste durch und sagst, ja, ist eigentlich Nutzerkommunikation drin, ja oder nein? Oder? Und dann siehst du so die paar Fragen und so die Techniken. Und dann siehst du, kannst du mal so eine Ist-Zustand-Analyse machen und dann siehst du schon mal, hey, funktioniert das so oder müssen wir es vielleicht gleich ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Und selbst wenn du zum Ergebnis kommst, mal, hey, da gewisse Ebenen müssten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen, auch dann kannst du eigentlich sehr pragmatisch vorgehen. Hauptsache, du denkst mal daran, das ist dir bewusst. Oder? Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt brauchen wir noch Vertrauens. Also merkst du, okay, irgendwie Vertrauensförderung ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Und dann siehst du auch da, das sind ganz konkrete Tipps. Oder? Okay, jetzt brauchst du Testimonials, jetzt brauchst du vielleicht Bewertungen, jetzt brauchst du vielleicht noch Cases, jetzt brauchst du vielleicht noch ein paar Zahlen oder so. Mhm. Und das kannst du alles eigentlich relativ pragmatisch angehen. Vor allem, oder es wird dann komplizierter, wenn halt viele Leute mitreden wollen. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, wir machen den Webseiten einfach für uns, wir können da schnell entscheiden, wir können, wenn wir eine Idee cool finden, dann setzen wir die einfach um, dann ist das eigentlich überhaupt nicht etwas, wo jetzt meist den ganzen Prozess mega verzögert oder so, sondern kannst durchgehen und ein paar Inputs daraus nehmen und so den Plan noch ein bisschen verbessern.
Das habe ich übrigens auch mega cool gefunden. Es hat ja dann die Links drin zur Checkliste teilweise, gell?
Mhm.
Und man kann abladen als PDF. Ich habe es noch nicht angeschaut.
Genau, genau.
Das finde ich etwas mega. Da habe ich gefunden, das ist etwas mega Praktisches. Oder? Ich habe da wie den theoretischen Hintergrund und ich wüsste, wie ich es machen kann. Dann kann ich mir so eine Checkliste abladen und dann kann ich dann wirklich, du sagst, mal analysieren, was machen wir eigentlich schon, kann das durchgehen. Und dann kann ich mich auch wieder vertiefen in die einzelnen Kapitel, die ich noch muss ergänzen muss, zum Beispiel.
Genau, genau das ist die Idee. Und so, ja, habe ich wirklich auch probiert, um möglichst viel praktischen Mehrwert zu schaffen. Ja, das kommt auch ein bisschen so aus der Arbeit in der Agentur, oder? Wir sind auch wirklich die, die das Zeug auch umsetzen und das wirklich machen und nicht nur sagen, wie es geht. Und so ein bisschen aus dem, ja, aus dem Gedanken heraus sind auch die Checklisten entstanden. Auch zum Beispiel auch für mein Team, oder? Also wir arbeiten auch intern mit diesen Checklisten, funktionieren aber genauso gut für jeden Leser. Das ist eigentlich genau das Gleiche.
Würdest du sagen, eure eigene Webseite ist so aufgebaut, wie es empfohlen wird in diesem Buch? Also könnte man dort theoretisch immer noch als Beispiel eure Webseite
anschauen? Teilweise. Aber ja, auf die Frage die muss man sich gefallen geben.
Jetzt ist wie uns jemand gefragt, wie sieht eigentlich euren eigenen Imagefilm auf? Und wir sagen, wir haben gar keinen.
Nein, ich würde sagen, sind wir dran, die Webseite neu zu planen. Und wir sind jetzt wirklich gerade auch wieder in dem Schritt, wo wir die Ebenen nochmal anschauen. Und es ist auch schon länger nicht mehr angeschaut. Und ich würde jetzt sagen, es ist wirklich so, bei ein paar von den Ebenen sind wir so auf 80% vielleicht von dem, was man so könnte machen. Bei ein paar so 60 oder so irgendwo dort. Oder? Es hat sicher noch Optimierungspotenzial, aber so grundsätzlich ist eigentlich... Ja, sind die Ideen schon integriert, ja.
Eine kleine Zwischenfrage, wenn es mich wundern nimmt, ist das bei euch auch so, dass man eigentlich Produkte verkauft an Kunden, aber gar nicht so oft Zeit hat, sein eigenes Angebot auch dementsprechend zu analysieren und zu verbessern. Das geht uns wirklich eben auch so, dass man eigentlich viel Videocontent macht für KundInnen, aber wir selber haben ja keinen Imagefilm von uns, zum Beispiel.
Ja.
Gar nicht dazu kommen, das zu machen. Das ist irgendwie so ein bisschen das Problem von der Sache.
Natürlich, das ist, geht uns alle so. Wobei ich schon auch muss sagen, jetzt unsere Agentur, die ist schon auch ein bisschen so gewachsen. Also die ist schon auch ein bisschen, jetzt in unserem Fall, das ist wirklich, oder wo ich angefangen habe, ich hatte jetzt nicht ein riesen Netzwerk gehabt oder irgendwie, ja, und auch nicht, weißt du, jetzt so bestehende Kunden oder so. Ich habe eigentlich wirklich, das grösste Teil ist eigentlich durch Online-Marketing entstanden. Und das sind beide Teile, also der Teil, wo Traffic auf die Seite bringt, also Google Ads, Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing und so. Dann aber schon auch, glaube ich, dass die Webseite eigentlich eben schon noch gut funktioniert hat oder immer noch. Und so wir eigentlich immer wieder Anfragen von interessanten Kunden, wo wir jetzt null Connection dazu haben, überkommen. Mittlerweile ist aber natürlich auch ein grosser Teil über Empfehlungen.
Mhm. Ich würde gerne mal, du hast zwar im Intro schon ein bisschen gesagt, was sind die sechs Schlösser, wie sie du gesagt hast. Das finde ich übrigens eine mega gute, wie sagt man, Symbolik für das Ganze. Ich würde das gerne ein bisschen konkreter mal einmal so grob durchspielen, ohne dass du all deine Insights... Gut, du hast ja eigentlich relativ
viel. Ich stehe alle im Buch, ist kein Geheimnis. Ich
würde aber gerne quasi mit Ebene 0 noch schnell anfangen, einfach weil ihr dort auch ExpertInnen drin sind. Wie bringe ich die Leute überhaupt zu mir auf die Webseite? Und du hast vorhin eben gesagt... Google Ads, Social Media Marketing. Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ich persönlich kann vielleicht schnell sagen, wie zum Beispiel so, wenn ich etwas google und die ersten 5 Suchresultate, die kommen, sind die Werbungen, die schaue ich schon gar nicht erst an. Ich gehe dann scroll immer runter bis dort hin, wo eben nicht mehr ein gesponsertes Google-Suchresultat mehr angezeigt wird. Aber vielleicht bin ich ein mega schlechtes Beispiel. Wir haben, du kannst ja jetzt nicht gut sagen, nein, es funktioniert nicht.
Es ist einfach lustig, weil ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der sagt, Mama, ich klicke immer einfach. Es ist mir doch gleich, ob es Werbung ist oder nicht. Ich klicke einfach auf die Werbung und so. Irgendwie, das habe ich noch nie jemanden gehört sagen. Aber natürlich passiert das wirklich extrem viel.
Ihr habt ja auch Zahlen.
Und natürlich, ja, da haben wir Zahlen. Das würde ja nicht funktionieren, wenn alle so würden ticken wie du jetzt. Aber grundsätzlich, das ist natürlich nicht immer das richtige Vorgehen. Es kommt halt schon extrem darauf ab. Schlussendlich ist es immer so. Es fängt an mit dem Problem, mit der Problemstellung, wo jemand hat oder wo er irgendwie eine Wette gelöst hat. Und dann können, also irgendwie, das ist der Anfang und das Ende ist das Angebot von der vom Unternehmen und zwischen denen passiert die Reise oder die Customer Journey. Und dann geht es halt darum, mit welchen, also was kannst du da für Touchpoints schaffen, wo kannst du so Berührungspunkte kreieren, wo die Person ein Stückchen näher zum Unternehmen bringt. Also es ist nie nur einen, oder? Es sind immer mehrere und es ist auch selten nur online, also, oder nur jetzt Online-Marketing. Meistens sind es Empfehlungen kombiniert mit Online-Marketing, kombiniert mit vielleicht so ein bisschen PR zum Beispiel oder so. Oder meistens ist es ganz eine mehrere Kombination von Touchpoints und irgendwann klappt es dann. Aber was wir machen oder was man kann machen, ist anschauen, also was sind es für Informationsbedürfnisse und vielleicht und was passiert denn? Und oft ist es natürlich schon so, dass aus dem Informationsbedürfnis, die löst mal eine Suchanfrage auf. Also die Person geht googeln und schaut mal, ja, wie kann man das Problem lösen. Und meistens ist es ja am Anfang einfach mal so, dass es mal informationelle Suchanfrage ist, sondern was noch nicht gerade darum geht, wer hilft mir jetzt da, sondern vielleicht erst einmal, hey, wie kann man das Problem lösen? Mhm. Oder sogar erst eigentlich die Symptome vom Problem verstehen, das Problem noch gar nicht so ganz verstehen, oder? Und eigentlich noch mehr über das Problem erfahren, nachher über Lösungsansätze und nachher vielleicht erst über Anbieter. Mhm. Und wenn jetzt du das schaffst, schon in der informativen Phase ein paar Touchpoints zu machen, also wenn sich vielleicht jemand einfach mal über Image-Videos, in eurem Fall, also ganz allgemein, hey, wie sieht eigentlich ein gutes Image-Video aus? Oder wieso brauche ich überhaupt ein Image-Video? Oder so. Wenn jetzt das googeln zum Beispiel, findet irgendwie einen Blogbeitrag von
die
euch.
Die ist sechsmal überscrollt.
Und dann ist sechsmal überscrollt, genau. Und dann kommt euch vielleicht einen Blogbeitrag oder so. Oder ein Video, das das erklärt oder so. Dann haben wir schon mal einen Touchpoint geschafft, haben wir schon mal ein paar Punkte gesammelt. Mhm. Und dann später wird die Person so vielleicht zum Schluss kommen, Image-Video ist genau das, was wir brauchen. Und dann ist dann die Frage, ja gut, wer hilft uns jetzt? Und dann geht vielleicht nochmal eine Suche los, oder man fängt an, von im Netzwerk kommen, fragen, oder man hat das einfach so, was auch noch oft passiert. Oder? Man weiss so, ja, irgendwann möchte ich es dann machen, aber ich mache es noch nicht gerade jetzt. Mhm. Und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass vielleicht ein Post auf LinkedIn genau zur richtigen Zeit dich ansprechen kann. Und, ah ja, stimmt, wir wollten ja ein Image-Video machen. Und der schreibt jetzt gerade etwas darüber. Da, so, komm, ich melde mich mal bei dem zum Beispiel. Das wäre also eine Variante. Also, ja, zusammengefasst geht es wirklich einfach darum, präsent sein, dann, wenn sich der User informiert, sich damit beschäftigt und immer ein bisschen den richtigen Content zur richtigen Zeit ihm können anzubieten, wo er einfach immer ein Stückchen weiterbringt.
Und das klingt relativ breit, also es klingt jetzt nicht nur auf eins, du hast gesagt, einen LinkedIn-Post oder eben einen Blogbeitrag oder ein Video, also es könnte ganz viel verschiedene, im Optimalfall
genau, so breit oder eigentlich immer möglichst die Palette, wo der User hat, der gibt ja die eigentlich ein bisschen vor. Der hat ja seinen Entscheidungsfindungsprozess. Da kann man nicht sagen, du musst dich nur jetzt auf Google informieren. Sondern man probiert halt überall, wo man den kann erreichen, dort, wo er sich informiert, probiert man präsent zu sein.
Jetzt machen wir einfach die andere Überlegung. Also hat man ja eigentlich einen riesen Vorteil als Unternehmen, gerade als Kleinunternehmen, wenn man jemanden hat im Team, der eigentlich sein einziger Job oder ihr einziger Job ist, möglichst viel interessante und gute Beiträge zu generieren mit Mehrwert für eben den suchenden Personen, die zu einem Problem etwas machen. Aber ich denke, viele oder häufig geht das wahrscheinlich ein bisschen unter, weil wenn man anfängt, irgendwie etwas Geschäft zu machen, dann überlegt man sich, wie viel kann ich möglichst auf Projekt arbeiten, weil das generiert Geld. Aber wenn man jemanden darstellen könnte, der eigentlich nur das macht die ganze Zeit, dann wäre man ja extrem im Vorteil. Aber es ist eine Investition, weil es bringt halt erst in einem halben Jahr, Jahr, eineinhalb Jahr dann wirklich wieder das Geld rein.
Ganz genau. Das ist, das sagst du ja genau richtig. Also, einerseits ist es eine super Strategie. Es gibt da auch wirklich sehr viele ganz erfolgreiche Beispiele, die wirklich so gross geworden sind auch. Andererseits ist es natürlich eine riesen Investition. Mhm. Jemand, der den ganzen Tag nur Blogartikel schreibt, das kostet natürlich extrem viel. Oder? Mhm. Gerade für ein kleines Unternehmen ist das kaum bezahlbar. Selbst auch grössere Unternehmen haben ein bisschen Mühe damit, oder? Mhm. Weil es eben so ein bisschen langfristig ist. Und das ist, glaube ich, gerade auch ein Grund, warum man eben dann gleich viele Unternehmen gleich lieber auf vielleicht Google Ads setzen oder Social Media Advertising, einfach so bezahlte Werbung. Und die kostet zwar auch, aber das geht schnell und gibt schnell Resultat. Ja, das ist einfach so ein bisschen direkter, oder? Mhm. Schlussendlich funktioniert eigentlich beides. Ja.
Und wie ich vorher gesagt habe, ich spreche jetzt nicht so auf Google Ads, dafür bin ich absoluter Sucker für so Social Media Werbung. Ich habe schon mehrere Sachen gekauft, okay, oder einfach im Insta-Feed eine Werbung gesehen und gefunden, ist jetzt noch ein schöner Duschvorhang zum Beispiel. Ja, ich habe mal gekauft, weil ich einen gesehen habe auf Social Media. Gut, jetzt haben wir das Interesse geweckt und die Person hat eben ein Problem, sucht nach Lösungen und kommt auf unsere Webseite. Und du hast vorhin gesagt, es gibt die 6 Schritte, wie dann so ein Kaufentscheid oder Projektstart losgeht. Vielleicht kannst du dir noch mal ganz kurz sagen, was sind die 6 und dann wäre es cool, wenn wir so wie die noch ein bisschen vertiefter könnten anschauen.
Mhm. Vielleicht einfach noch, oder? Die 6 Schritte, die sind eigentlich nur dafür da, bis jemand überhaupt mal Kontakt aufnimmt. Mhm. Was nachher passiert, ist noch mal etwas anderes. Oder? Aber eigentlich das ganze Buch, das geht eigentlich nur darum, vom Problem zum User bis zum Kontakt aufnehmen mit dem Unternehmen. Mhm. Genau, und die Schritte sind, sind so die Ebenen, oder? Ich nenne sie Ebenen, weil es nicht Schritte sind, die nacheinander passieren, sondern das passiert ein bisschen parallel, die überschneiden sich ein bisschen und so. Aber das sind so wie einzelne Entscheidungsprozesse. Der Entscheidungsprozess passiert auf jeder Ebene, so muss man es vielleicht sagen. Und die haben sich sicher noch mal zur Beziehungsebene, wo es also um Sympathie geht. Oder? Also irgendwie, bevor ich Kontakt aufnehme, muss ich irgendwie das Gefühl haben, hey mal, das sind doch irgendwie noch sympathische, das ist ein sympathisches Unternehmen, das sind sympathische Leute. Ich habe das Gefühl, mal mit denen könnte ich kann mir vorstellen, dass man mit denen könnte zusammenarbeiten könnte. So. Das ist so die Beziehungssympathie-Ebene. Und dann gibt es so die Nutzen-Ebene. Das ist ziemlich naheliegend, oder? Also man muss sehen, hey, mal, die können mir mein Problem lösen. Irgendwie, die haben die Fähigkeiten, die haben das richtige Angebot, das passt. Und da muss man aber noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt so den rationalen, den sachlichen Nutzen. Aber ganz oft spielen da so ein bisschen die emotionalen Nutzen eine sehr grosse Rolle. Das Beispiel ist zum Beispiel, oder wenn ich jetzt vielleicht Marketingverantwortlicher von einem Unternehmen bin und ich überlege mir, mit euch einen Imagefilm zu machen, dann überlege ich mir vielleicht schon auch, ja gut, was nicht mir denn persönlich das? Also einerseits haben wir ein schönes Video, ist gut fürs Unternehmen, aber was nicht mir persönlich das? Kann ich mich mit dem vielleicht ein bisschen profilieren? Kann ich da vielleicht ein bisschen Punkte gegenüber dem Geschäftsführer zum Beispiel? Oder, oder einfach innerhalb vom Unternehmen kann ich da meine Stellung ein bisschen ausbauen? So Geschichten, oder? Das sind auch noch so emotionale Noten, die eben mindestens so wichtig sind wie die fachlichen.
Und ich kann aus Erfahrung reden, das empfinde ich noch häufig so in der Projektphase. Ja.
Schön. Genau, das ist ja so. Und dann gibt es die Vertrauensebene. Die ist auch ganz wichtig. Oder? Wenn ich auf euch zukomme und euch einen Auftrag gebe, dann weiss ich ja nicht, was ich überkomme. Also ich unterschreibe und muss aber... Ja, bei Produkten ist es etwas anderes. Wenn ich das Produkt in die Hand nehme, kann es anschauen, kann irgendwie mal draufklopfen und schauen, ob es echt ist und so. Oder? Aber bei Dienstleistungen, das ist ein offener Prozess. Und da braucht es sehr viel Vorschussvertrauen. Mhm. Und das muss ich irgendwie auch im Vorhinein schon irgendwie ein gutes Gefühl haben. Und für das gehe ich natürlich auf eure Seite schauen, was habt ihr denn schon gemacht? Mit wem arbeitet ihr denn zusammen? Habt ihr vielleicht einmal einen Award gewonnen oder so? Oder was sagen andere Leute über euch? Oder? Das ist ganz wichtig, so Social Proof. Das ist so ein ganz lustiger Mechanismus. Das sind einfach so Sachen, die sind sehr tief in uns drin und wir können uns nicht so wirklich wehren dagegen. Und das kennt man schon lange aus der Psychologie, oder? Also der Social Proof Effekt und das bekannte Experiment dazu ist eigentlich, dass man Leuten so Sitcoms gezeigt hat und hat die einmal gezeigt, ohne dass so die Lacher von anderen Leuten eingespielt werden. Und einmal mit diesen Lachern. Und obwohl also alle gesagt haben, hey, die Lacher, erstens nerven sie mich, zweitens habe ich dann schon gemerkt, dass die eingespielt sind und nicht echt sind. Gleichzeitig haben sie aber nachher die Bewertungen von diesen Shows sind einfach deutlich besser ausgefallen mit diesen Lachern. Ja. Also es ist nicht, weil sie es glauben oder so, sondern das ist tiefer innen. Wir können uns wie nicht dagegen wehren. Und das funktioniert dann ähnlich, oder wenn du auf der Webseite vielleicht Leute hast, die etwas darüber sagen. Das wirkt einfach. Also, hast du vielleicht einen Kunden, der sagt, hey, ich habe mit Gangologen zusammen das Video gemacht und das ist super rausgekommen und ich kann dir mega empfehlen. Das löst einfach etwas in uns aus, wo so tief in uns innen ist. Also auch wenn wir finden, hey, das ist jetzt ein bisschen gestellt oder das ist jetzt ein bisschen billig, da noch einen dingselt oder so. Oder das ist ja klar, ihr habt ja das auf der Webseite da, der hat das wahrscheinlich schon gesagt, aber ihr habt das auf der Webseite da, das ist jetzt nicht so ganz unabhängige Bewertung. Trotzdem wirkt es. Also das ist auch eine Technik zum Vertrauen zum Beispiel aufbauen, ja.
Jetzt haben wir Sympathie, Nutzen, Vertrauen. Bei drei Ebenen.
Genau. Was es noch gibt, ist die Einwandphase. Das habe ich am Anfang schon ein bisschen angetönt. Also das ist eigentlich immer, wenn man so eine größere Entscheidung trifft, dann überlegt man sich immer noch so ein bisschen Gegenargumente. Das sind so die Einwände. Und eben das Problem von dieser Situation, wenn man will, dass sich die Leute überhaupt bei einem meldet, dann sind wir ja noch nicht im Gespräch und wir können nicht Antworten geben auf die Einwände. Sondern wir müssen uns im Vorhinein überlegen, was könnten die Einwände sein und was können wir für Inhalte auf die Seite tun, wo die Einwände irgendwie entkräftet oder im Idealfall sogar die so zu Vorteilen ummünzen, oder wenn es ganz gut läuft.
So Einwände auch in kleinen Sachen. Ich habe schon häufig, ich komme meist zurück zum Tennis, ich kaufe dann von Zeit zu Zeit, ich brauche neue Ausrüstung, neue Schläger und so, und das geht relativ einfach. Aber wenn es um Tenniskleider geht zum Beispiel, dann gibt es die Plattform tennispoint.ch, heisst, die kann man gut Tenniskleider kaufen. Und dann bin ich so in einem Kaufding drin und habe Lust, neue Kleider zu kaufen. Lustig, wie es immer dann, wenn es mir nicht so läuft. Das Gefühl, wahrscheinlich liegt es an dem T-Shirt, also brauche ich ein neues T-Shirt. Und dann habe ich die schon im Warenkorb drin, auf Tennis Point und so. Und dann plötzlich kommt vielleicht, ich weiß nicht, ob das genau die Ebene ist, kommt dann bei mir so der Einwand, wo mir so sagt, ja, aber eigentlich brauchst du das ja, ja. dann doch nicht.
Voilà.
Oder ja. vielleicht tut die Schuhe tun es jetzt doch noch ein halbes Jahr, ich glaube. Und dann ist der Kaufprozess nicht abgeschlossen und ich lösche die wieder raus und gehe wieder zurück und 4 Wochen später komme ich wieder gleich mit.
Genau,
aber die Hürde schaffe ja. ich dann alle nicht.
Das ist genau so der kritische Punkt, der ist sehr heikel, oder? Dass die Leute eigentlich sehr kurz vor dem Abschluss gleich noch abspringen.
Und dort geht es ja nicht um viel Geld, oder? Jetzt ja, in diesem Beispiel. Ja. Das sind vielleicht 120 Franken oder so, aber nicht 15'000 für ein Videoprojekt.
Ja, irgendetwas. Genau. Das ist genau das.
Und dann?
Genau, was haben wir jetzt?
Einwandphase
war es. Genau, was noch fehlt, ist die Vergleichsphase. Ich habe natürlich gibt es nicht nur Gangeluge, wo Image-Videos macht.
Es gibt extrem viele sogar.
Viele andere. Und ich kann ja nicht jetzt 20 Gespräche machen. Also ich werde mich nicht bei 20 Unternehmen jetzt melden, weil die kommen zurück, die haben Fragen und die wollen das Gespräch abmachen. Und es findet dann auch ein bisschen Verkaufsdruck statt. Und es ist auch einfach zeitintensiv. Und darum muss ich mich jetzt reduzieren auf, vielleicht kann ich ja 3 anfragen, oder 2 oder einfach nur den, wo ich wirklich das beste Gefühl dabei habe. Und das ist so ein Vergleichsprozess. Und da geht es jetzt natürlich stark um die USPs oder die Unique Selling Propositions, wo ihr irgendwie müsst können erklären, was könnt ihr besser oder wieso kommt es mit euch besser weder mit den anderen? Was sind die Vorteile, wenn man mit euch arbeitet im Vergleich zu den anderen? Und für das lohnt es sich, wenn du mal hinhockst und schaust, ja, was hat denn die Person noch für andere Möglichkeiten und ja, warum sollte sie sich für euch entscheiden und nicht für die anderen? Und das ist etwas, wo gerade bei Dienstleistern viel zu wenig gemacht wird. Es ist auch ein bisschen anspruchsvoll.
Also ich finde es extrem schwierig, weil ich meine, ja. wenn ich es rein objektiv betrachte, denke ich, die anderen 5 Firmen machen am Schluss wahrscheinlich genauso ein gutes Produkt. Ja. Also, weißt, ich finde, es ist dann wirklich schwierig, herauszufinden, oder vielleicht muss man manchmal auch ehrlich sein und sagen, also vielleicht gibt es gar nicht so viele Punkte, die uns unterscheiden, außer vielleicht dann der persönliche Aspekt, weil wir andere Menschen sind und vielleicht anders ans Projekt reingehen. Aber das Produkt, also dann wäre es wahrscheinlich eher der Projektprozess, der vielleicht anders ist. Aber das Endprodukt. Das macht er nicht. Ja, genau. Aber das Endprodukt, man überlegt wahrscheinlich dann eher zuerst immer so ein bisschen dort, oder? Was unterscheidet unser Video von ihrem? Wahrscheinlich nicht so viel.
Genau, das ist eben genau so die interne Perspektive, wo man schnell mal das Gefühl hat, ja komm, das können ja die anderen genauso gut und eben das Endprodukt und so. Aber das Endprodukt ist ja vielleicht auch nicht alles, was zählt. Also wenn ich mich für einen Imagefilm entscheide, dann klar ist mir das Endprodukt wichtig, aber es ist mir ja auch wichtig, wie komme ich dort hin, wie funktioniert die Zusammenarbeit und ich habe jetzt so ein bisschen erlebt und ich glaube, ihr habt schon auch eine einzigartige Herangehensweise, also das ist mir jetzt so vorgekommen und ich glaube, wenn ihr es arbeitet, das ein bisschen auch auf die Webseite zu bringen, dann ziehen ihr auch genau die Leute an, die genau das cool finden. Mhm. Und das gibt natürlich einen guten Match nachher.
Und das ist übrigens noch, ich habe vorher nicht sagen, oder das ist ein Buch, das einem entmutigt. Aber ja. das ist jetzt ein gutes Beispiel gewesen, zu merken, jetzt wollte ich mich eigentlich mit dieser Phase auseinandersetzen. Aber jetzt muss ich zuerst noch herausfinden, was sind eigentlich meine USPs. Und für das muss ich ja eigentlich zuerst noch Konkurrenzanalyse machen. Und das ist einfach, es ist schlussendlich wirklich noch ein langer oder ein komplexer Prozess.
Ja, genau. Es ist halt wirklich ein bisschen so, es kommt halt dann ein bisschen vor, wo du vielleicht noch ein bisschen Lücke in deiner Strategie hast. Also wenn dir eben die USPs noch nicht so klar sind, das ist ja so, dann musst du dich halt zuerst herausstellen. Wenn vielleicht Nutzen, Kommunikation, wenn du merkst, hey, irgendwie wissen wir gar nicht, was unser Nutzen ist, dann ja, verlängert das den Prozess, aber das ist dann gut investierte Zeit. Oder? Also, das ist eigentlich der Kern von deinem Business.
Und vielleicht macht es sowieso Sinn, dass man das von Zeit zu Zeit mal wieder macht, weil ich würde sagen, unsere USPs haben sich nur schon in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich verändert, weil verändert sich alles. Der Bereich Video-Content-Creation hat sich eh schon verändert und dann muss man sich vielleicht sowieso verhäuft mit dem
auseinandersetzen. Ihr habt euch als Unternehmen natürlich auch weiterentwickelt, oder? Vielleicht sind ihr in einer anderen Situation. Ihr habt vielleicht, als ihr ganz frisch angefangen habt, sind ihr vielleicht wirklich auch ein bisschen froh gewesen, um jeden Auftrag habt. Vielleicht noch nicht so Erfahrung gehabt dafür. Dann vielleicht auch ein bisschen günstiger gesehen oder so. Jetzt sind ihr wahrscheinlich professioneller unterwegs, habt mehr Erfahrung, bessere Prozesse und so. Dafür kostet es vielleicht ein bisschen mehr. Aber so, also das verändert sich natürlich über die Jahre. Genau.
Dann hat man die Vergleichsphase vielleicht auch noch positiv überstanden. Und, und genau. der potenzielle Kundin sagt, wohl, ich kann vergleichen, aber ich bleibe da.
Genau, dann hast du eigentlich dann hast du 5 von diesen 6 Ebenen und das ist so die Grundlage. Jetzt, was jetzt einfach noch braucht, ist so ein bisschen der Ruck, zum sagen, mal komm, jetzt nehme ich Kontakt auf. Gerade jetzt, sofort, nicht morgen oder so, sondern weil morgen ist ja dann, ja, morgen könntest du dann wieder denken, morgen. Und ja, genau. Das gibt so die Sachen, die man so ein bisschen vor sich hinschiebt. Und darum gibt es noch die 6. Ebene, das ist die Handlungsebene, wo es einfach darum geht, ja, wie bringe ich jetzt den User dazu, wirklich jetzt zu handeln. Und da gibt es auch wieder so eine Reihe von Möglichkeiten. Also die ganz bekannten sind, das kennst du von vielleicht wie heisst es, Booking.com zum Beispiel, wenn es auch so ein bisschen mit der Reduzierung vom Angebot arbeiten, oder sagen, ja, es hat noch 2 Hotelzimmer, es sind aber noch 5 Leute, die jetzt das gemeinsam anschauen, dass du denkst, so, oh, wenn ich es jetzt nicht mache, dann verliere ich vielleicht die Möglichkeit, oder dann wird mir wie etwas weggenommen. Das ist ganz ein starker Treiber. Oder auch einfach, zum Beispiel zeitlich limitieren, wenn es irgendwie schafft, sagen wir, wir haben das Angebot, aber zu diesen Konditionen ist es nur noch vielleicht die Woche oder den Monat und dann könnte es vielleicht wieder anders aussehen. Das sind so, oder auch so, hey, wenn du jetzt meldest, dann geht es halt schneller, wenn du später meldest. Das sind so ein bisschen auf der Seite ein bisschen Druck machen, oder? Da gibt es aber das ist fast noch wichtiger, da gibt es noch die andere Seite, wo es darum geht, Hürden abzubauen. Oder? Also du musst ein bisschen pushen, aber auch ein bisschen schauen, dass nichts im Weg steht. Und dort geht es halt wirklich um so Sachen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, dass ich ein bisschen weiss, was passiert. Wenn ich euch ein E-Mail schreibe, dann möchte ich ein bisschen wissen, was passiert nachher, oder? Nicht, dass ich dann wie schon das Gefühl habe, jetzt habe ich halb einen Vertrag unterschrieben oder jetzt läuten die mir nachher 3 Mal in der Woche an, bis ich endlich den Vertrag unterschreibe. Ja. Oder? Also einfach so ein bisschen die Ängste vor zu viel Verkaufsdruck ein bisschen wegnehmen, in dem, was man aufzeigt. Hey, wenn du dich bei uns meldest, dann passiert mal das und das. Wir melden uns bei dir, wir schauen mal, vielleicht mal in einem halbstündigen Gespräch, passt das überhaupt? Wenn ja, dann machen wir nachher vielleicht ein 2. Gespräch und so. Einfach zum zeigen, ein bisschen transparent machen, wie es abläuft und dass man sich da nicht irgendwie so ins Ungewisse begibt. Das ist noch so ganz ein wichtiger Punkt, wo oft ein bisschen vergessen geht.
Ja. Ich finde, die 5 von diesen 6 Ebenen, finde ich, sind mega einleuchtend und wahrscheinlich eben gibt es Studien und Untersuchungen im psychologischen Bereich, wo man sieht, das hat die und die Auswirkung. Aber ich finde, die erste Ebene, die Sympathie, die ist ja extrem subjektiv. Also entweder wirklich sympathisch auf jemanden oder nicht. Oder wie du vorhin gesagt hast, das vertrauensfördernde Element mit Bewertungen einblenden, hat jetzt bei mir einen eher negativen Einfluss auf die Sympathie, weil ich jetzt finde, das ist ein bisschen bluffig oder ein bisschen reisserisch, dass jetzt du da deine Bewertungen von deinen Top-Kunden mit Google-Bewertung 5 von 5 und auch super, dann finde ich, das mag zwar sein, aber im Sympathiebereich ist das eher wieder ein bisschen, ist das auf mich persönlich, wieder irgendwie einen negativen Einfluss auf andere vielleicht ja nicht, oder? Aber dort ist wahrscheinlich einfach, ist wahrscheinlich der Tipp, möglichst so sein, wie man ist.
Ganz genau. Ja, ganz genau.
Und dann spricht es gewisse an, gewisse halt nicht.
Genau. Es ist wirklich so, oder? Das ist tatsächlich sehr subjektiv und du kannst nicht allen sympathisch sein. Wichtig ist, dass du denen sympathisch bist, wo, sagen wir, dir auch sympathisch sind, oder? Also von dem her, das Authentische ist sehr wichtig. Da gibt's schon, oder auch da gibt's also die psychologischen Mechanismen, wo Sympathie, also wo beschreiben, wie Sympathie entsteht. Und das ganz Wichtige ist so Gleichheit. Das ist einfach so, wir, alles, was uns ähnlich ist, was uns vertraut ist, ist uns sympathisch. Das können so einfach so Sachen sein wie, hey, die Menschen, die irgendwie habe ich so das Gefühl, die ticken ähnlich wie ich. Und das sieht man so vielleicht ein bisschen aufgrund von den Bildern, von der Beschriftung, von den Mitarbeitern, kommt man so ein bisschen einen Eindruck über, ticken die ein bisschen ähnlich wie ich. Das kann aber auch weitergehen. Das kann zum Beispiel sogar auch auf Unternehmensebene, oder? Also, vielleicht grosse Unternehmen suchen auch eher grosse Dienstleister. Und kleine Unternehmen sind vielleicht auch kleinere Dienstleister sympathisch. Also, so einfach alle Gemeinsamkeiten. Jede Gemeinsamkeit gibt Sympathiepunkte. Also das sind jetzt zwei Beispiele gesehen, aber das kann, so ein bisschen, das kann mit Alter zu tun haben, das kann, also in der das ist jetzt nicht Praxis, aber in der Psychologie geht es noch viel weiter, das sind dann halt auch zum Teil auch ein bisschen problematische Geschichten, oder, wo so ein dann so das Gefühl hat, ja, der ist so ein bisschen aus dem gleichen Kulturkreis wie ich oder so, das weckt auf den ersten Blick an mehr Sympathie, das ist irgendwie halt aus der Evolution uns so gegeben. Das hat sehr unschöne Auswirkungen, je nachdem. Ist jetzt aber für Business-Kontext nicht so relevant, das ist nur der Hintergrund. Aber ja, halt so viele Gemeinsamkeiten betonen, wie du kannst mit deinen Wunschkunden, mit den Leuten, die du möchtest, anziehen. So, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, um Sympathie zu erzeugen. Natürlich wirkt auch eine schön gemachte Webseite sympathischer. Und was eine schön gemachte Webseite ist, jetzt auch wieder unterschiedlich. Also ist auch nicht für jeden gleich. Aber halt auch wieder deine Wunschkunden sollten das halt irgendwie als schön gemacht empfinden. Ja,
dort haben wir manchmal vielleicht ein bisschen können wir in die schwierige Situationen, dass man sagt, wir finden, wir haben mittlerweile ein cooles Kundenportfolio, das ist mega gut. Für unsere Sicherheit wäre es cool, man hätte vielleicht einen, zwei grösseren Kunden mehr. Das beginnt auch ein bisschen mit Planungssicherheit. Sagen wir irgendwie zum Beispiel irgendeine Bank oder so, wo vielleicht auch noch ein gewisses finanzielles Potenzial hat, um vielleicht mal ein grösseres Projekt zu machen. Und vielleicht haben wir auch ein falsches Bild zu, aber wenn ich jetzt an eine Bank denke oder vielleicht an eine größere Versicherung oder so, dann hat es für mich halt immer so ein bisschen ein, halt immer so einen Anzugträger, ein bisschen böse gesagt, oder so, wo ja dann gar nicht gleich ist, wie wir jetzt auf den ersten Blick auftreten. Und dann könnte es ja vielleicht auch ein bisschen eine Hürde sein, dann in diese Sphären können vorzudringen und dort Kunden akquirieren. Also könnte eher schwieriger werden denn in dem Fall. Weil unser Auftreten vielleicht nicht dem. Aber vielleicht ist es ja eben gerade das, was vielleicht eine gewisse Lockerheit mitbringt in einem Alltag, was sonst vielleicht weniger locker ist. Oder vielleicht habe ich auch ein völlig falsches Bild von dem. Das ist auch möglich, aber es sind halt auch so die ersten Eindrücke, die ich habe. Dann macht das für uns in dem Bereich nicht unbedingt einfacher.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Einerseits darf man natürlich nicht pauschalisieren, aber die Bankleute sind auch, die sind vielleicht privat ja sehr ähnlich unterwegs ja. oder so, dass es kann gut sein. Aber es hat trotzdem wahrscheinlich schon ein bisschen etwas, dass, ja, dass sich eine Bank halt vielleicht von einer Agentur ein bisschen mehr angesprochen fühlt, wo vielleicht jetzt eher die Leute ein bisschen mit Hömmli auf den Fotos sind und ein bisschen so, ja, und jetzt vielleicht zum anderen Extrem nehmen, vielleicht ein Kulturbetrieb würde sich jetzt von dem wieder ein bisschen abgeschreckt fühlen. Ich glaube, das ist halt schon auch ein Teil von der Realität. Darum gibt es vielleicht auch Dienstleister, die eher ein bisschen auf Kultur spezialisiert sind und andere, die vielleicht eher ein bisschen auf Finanz spezialisiert sind. Das lässt sich vielleicht auch nicht ganz ausblenden. Oder? Es ist wahrscheinlich schwierig, beide gleich stark können ansprechen.
Noch eine andere Frage, wenn ich das alles durchgespielt habe und mir die Gedanken gemacht habe, und es geht nachher um die Umsetzung von der Webseite selber, möchtet ihr das eigentlich auch? Oder möchtet ihr Konzeption und Beratung in diesem Bereich für eure Kundinnen und dann die Umsetzung von einer Website überlässt ihr dann einem nächsten Partner oder einer anderen Firma oder übernehmt ihr das auch für eure Kundinnen?
Ja, also wir machen wirklich hauptsächlich Konzeption, Beratung. Wir helfen bei Content Creation, also bei den Texten, die können wir schreiben oder unterstützen beim Schreiben. Aber sobald es grafisch oder technisch wird, dann haben wir Partner, beziehungsweise meistens arbeiten wir mit den bestehenden Partnern der Kunden zusammen. Die haben ja meistens ein Webmaster und eine Grafikagentur zum Beispiel oder eine Werbeagentur. Und ja, meistens arbeiten wir dann mit denen zusammen.
Genau. Und ist jetzt eure Empfehlung, dass ich dann meine Webseite im besten Fall gerade so aufbaue? Also wenn ich mich durchscrolle, scrolle ich mich eigentlich durch die verschiedenen Ebenen durch und am Schluss habe ich den Button für Kontaktaufnahme, oder ist das dann wieder eine ganz andere Geschichte?
Nein, das ist schon ein bisschen komplexer, weil das findet auch nicht so chronologisch statt. Das fließt ein bisschen ineinander rein. Und also das ist jetzt nicht gedacht als Struktur für eine Webseite. Mhm. Das ist schon, je nach Branche und so verändert sich das ein bisschen. Je nach Priorisierung von diesen Ebenen ist das auch dann wieder ein bisschen, also man soll vielleicht ein bisschen so sagen, in der einen Branche ist zum Beispiel das Vertrauen ein bisschen wichtiger und sagen jetzt vielleicht Sympathie ein bisschen weniger oder so. Und dann gibt das ein bisschen einen anderen Aufbau, weder in anderen Branchen, wo jetzt vielleicht die Sympathie sehr, sehr wichtig ist und vielleicht der Vergleich ein bisschen weniger oder so. Das ist relativ sehr individuell. Ja.
Im Idealfall würde man das abfangen auf einer Landingpage und dann könnte man klicken, in welcher Branche man kennt, und dann wird man dann auf verschiedene Webseiten weitergeleitet, die unterschiedlich aufgebaut sind.
Ja, also ich habe es jetzt mehr so gemeint, oder vielleicht für eine Videoproduktionsfirma sieht der Aufbau von der Webseite so, ein bisschen anders aus, als für andere Dienstleister, vielleicht für einen Finanzdienstleister, oder dann wieder einen anderen Aufbau.
Das ist extrem spannend. Ich habe das Gefühl, ich habe schon viel mitgenommen und eigentlich müsste es zu jedem Buch noch so einen beiliegenden Podcast geben, wo man Erklärungen und Hintergrundwissen zum Buch mitbekommt. Das ist vielleicht gerade ein Business-Idee, die jetzt da entstanden ist. wir kommen langsam gegen das Ende zu. Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen, wo du sagst, über das haben wir noch gar nicht geredet und das müssen wir unbedingt noch ansprechen? Oder das ist mir noch wichtig zu sagen zu dem Ganzen?
Nein. Also es gibt noch so ein paar lustige Anekdoten, weißt du, so mit diesen Mechanismen, die dahinter liegen. Und zum Beispiel einer ist noch bei Vertrauen. Oder da gibt es einen so einen Mechanismus, ist auch der Authority-Mechanismus. Und dort gibt es so eine Geschichte dazu, oder wie der ursprünglich beleidigt worden ist. Das ist so gegangen, das war ein lustiges Experiment. Da haben sie so ein Rollenspiel gemacht, da haben sie Leute auf einem Stuhl da, wo so elektrische Schläge hat, können auslösen. Also in einem anderen Raum war eine andere Person gewesen, und dann hatte es einen Schalter, gehabt, oder? Mhm. Wo das können machen. Und dann ist der Versuchsleiter, der Professor, oder, ist so nebenzu gestanden bei dieser anderen Person. Das war eine Versuchsperson, die den Schalter bedient hat. Und dann hat einfach so der Professor da so ein bisschen weisse Kette und einfach so ein bisschen sehr autoritär, also so als Autorität auftreten. Er hat einfach so gesagt, so, jetzt tust du mal ein bisschen mehr Strom reinlassen. Und dann haben wir schon gesehen, oder, dem auf dem Stuhl ist nicht mehr so angenehm. Und er hat gesagt, ja, jetzt mach noch ein bisschen mehr. Und langsam so ein bisschen anfangen zu zucken auf dem Stuhl, oder? Dann hat aber der Professor gesagt, ja, ist gleich, jetzt tu noch höher. Und das ist schon so, haben die meisten Versuchsteilnehmer schon schnell so ein bisschen geschaut, dass es soll ich wirklich. Und der Professor aber so mit ernster Miene, das gehört zum Versuch, jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr, oder? Und dann diese langsam so
fast anfangen riechen.
Fast anfangen riechen und zuckt und gemacht. Und dann ist einfach darum gegangen, ja, wie weit tut jetzt den noch erhöhen? Und was die Versuchsperson am Schalter nicht gewusst hat, ist, der auf dem Stuhl ist ein Schauspieler gewesen, oder? Der hat nicht wirklich die Stromschläge überkommen, aber der hat halt einfach den gleichen da. Aber einfach, weil der Professor gesagt hat, komm, mach noch mehr, dann hat wirklich das Verhalten an den Tag gelegt, wo du sonst nicht würdest machen. Du würdest nicht einen einfach so quälen, bis er zuckt und macht und tut und so. Aber einfach, weil da eine Autorität ist, die sagt, hey, mach jetzt das ist richtig. Haben es irgendwie all die Leute gemacht. Und
das auch aufgrund vom Vertrauen in seine Position, oder?
Genau, einfach weil das eine anerkannte Grösse ist, dass ein Fachmann ist. Also, und ja, das zeigt einfach, dass wir schon recht manipulierbar sind. Mehr weder, als wir uns eigentlich eingestehen. Und wir wollen ja jetzt nicht die Leute manipulieren, aber gleich so ein bisschen die Mechanismen kennen, das hilft schon ein bisschen, um einfach die Customer Journey ein bisschen beeinflussen. Genau.
Das ist spannend. Hast du gesagt, mehrere, hast du noch eine andere, ein anderes Geschichtli?
Nein. Was ich vielleicht noch könnte ganz kurz erzählen, ist, dass ich eben auch, also ein Auslöser fürs Buch ist eigentlich auch noch gesehen, wie das ich eigentlich auch gemerkt habe, jetzt bin ich auch hure auf jemanden reingefallen, der das mega im Griff hatte. Und das war so gewesen, als ich frisch angefangen habe, die Agentur Standard zu gründen. Ich hatte dort wirklich überhaupt kein Geld gehabt und es ist alles so sehr sehr knapp gesehen mit den Finanzen. Und trotzdem hat es jemand geschafft, mir eine Software zu verkaufen, die 10'000 Euro oder Dollar im Jahr gekostet hat. Und das im Nachhinein dachte ich, wie hat der das gemacht? Und dann bin ich zurückgegangen und habe das analysiert. Oder? Das war jetzt vor 12 Jahren gesehen. Und habe eigentlich gesehen, okay, der hat das einfach schon auch sehr clever gemacht. Und das ist ein Mitauslöser gesehen eigentlich für meine Leidenschaft für das Thema und das hat einfach wirklich mein Interesse geweckt. Was ist jetzt da ganz genau abgelaufen? Wie hat das können passieren, dass ich so eine Entscheidung treffe, die ich niemals gedacht hätte, die würde ich treffen, was ich mir eigentlich überhaupt nicht habe können leisten, wo im Nachhinein noch nicht so eine gute Entscheidung war. Und ich bin ja dort dann auch schon Profi gewesen. Ich habe ja dort mich eigentlich schon mit Online-Marketing und PR und so haben mich eigentlich schon gut auskennt. Und trotzdem bin ich eigentlich recht darauf reingehauen. Und das habe ich im Nachhinein einfach extrem spannend gefunden. Ja. Und das ist so ein bisschen ein Mitauslöser für die Leidenschaft für das Thema gewesen. Ja.
Was hat überwiegt der? Hast du dich mehr genervt oder hast du ihn mehr bewundert, dass er das geschafft hat?
Ja, das ist nicht immer gleich. Am Anfang immer mehr genervt. Ja. Je länger sie mehr ist, dann die Bewunderung gegangen. Genau.
Das Beispiel, das schilderst du ja auch in der Einführung von diesem Buch, gell?
Genau.
Das steht da.
Genau.
Wer das lesen will oder das Buch lesen will, wie kommt man zu dem?
Also die Zuhörer jetzt von dem Podcast haben die Möglichkeit, ich habe noch 5 Bücher mitgebracht und dann haben wir gesagt, die würden wir einfach in den Hörer verschenken. Mhm. Weiß auch nicht genau, wie wir das organisieren.
Am besten schreibt ihr eine E-Mail an kontakt@gangoluege.ch mit dem Betreff «Ich bin überzeugt». Dann würde ich sagen, einfach die ersten 5, die kommen im Posteingang, denen schicken wir sehr gerne so ein Buch. Oder ihr könnt es abholen, ist noch einfacher. Ist das okay für dich?
Natürlich, gut. Natürlich. Und alle anderen, man kann eigentlich das Buch auch auf der Webseite unserer Agentur von Standout, also unter www.standout.ch, kann man es bestellen. Und man kann auch eine kostenlose Leseprobe, wo die ersten 2 oder 3 Kapitel mal drin sind, kann man mal das PDF abladen und schauen, ob das ist, wo man das Gefühl hat, wo man sich davon verspricht. Und wenn es passt, kann man es dort kaufen. Mhm.
Super. Hey, merci vielmals, bist du vorbeigekommen und hast dir die Zeit genommen für das Gespräch. Hast du es sehr interessant gefunden. Vor allem, ich glaube, ich habe wirklich viele Sachen daraus rausgenommen, die ich nachher jetzt gerade umsetzen kann, wenn es um die Erstellung für unsere neue Webseite geht. Danke vielmals fürs Vorbeikommen.
Hey, danke vielmals für die Einladung, hat Spass gemacht.
Sehr schön. Und danke vielmals allen, die bis dahin zugelassen und geschaut haben. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr als nächstes Mal wieder dabei wärt. Wenn ihr Tipps habt für weitere spannende Gäste, dann schickt mir doch auch noch ein Mail oder kommentiert das Video. Ich bin sehr offen für weitere spannende Gespräche und wünsche euch allen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dann, ciao zusammen.